Wir wollen also Fortsetzung machen mit der Besprechung des Römerbriefes, und zwar mit Kapitel 7. Aber ich kam nicht ganz zu Ende mit dem 6. Kapitel heute Morgen. Und ich möchte, bevor ich die eine Stelle gern mit uns bespreche aus Kapitel 6, eine zusätzliche Stelle lesen aus der Apostelgeschichte. Dort sagt der Apostel Paulus in einer Abschiedsrede Folgendes: Nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches Kraft hat, euch aufzubauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Ein interessanter Ausdruck: Ich übergebe euch dem Wort seiner Gnade. Und dieses Wort hat Kraft aufzubauen, bis Jesus kommt, bis wir ihn sehen. Es gilt immer wieder, einander dem Wort zu übergeben. Das Wort ist das Wort unseres großen Hirten. Deshalb ist das Wort der beste Hirte, der beste Hirte unserer Seelen. Jesus hat eingesetzt Menschenhirten, und die brauchen wir. Normalerweise bedürfen wir ihrer. Es ist gut, wenn wir solche haben, die treu sind, aber auch diese haben nicht das letzte Wort. Ihre Aufgabe ist es, uns alle dem Wort des großen Erzhirten anzuvertrauen, sodass letztlich jeder von uns vor seinem großen Hirten gestellt ist und auf ihn zu hören hat. Das ist die Aufgabe aller Wortverkündigung, in die Gegenwart Gottes zu stellen, sodass wir Angesicht zu Angesicht vor ihm stehen und nicht mehr wir Menschen das Reden haben, nicht mehr wir etwas zu sagen haben, sondern nur er noch. Und deshalb ist es so wichtig, was auch der Apostel Johannes im letzten Buch der Bibel sagt: Selig sind die, glückselig zu preisen, die, die hören und die, die lesen, die, die vorlesen und die, die dann hören, die Worte dieser Weisheit, dieser Weissagung. Und am Schluss dieses Buches kommt ein Wort aus derselben Richtung. Niemand setze hinzu, niemand entferne etwas, es soll bei diesem Wort bleiben. Ich lese diese Stelle aus der Apostelgeschichte, weil sie auf derselben Linie liegt wie das Wort in Römer Kapitel 6, und das wollen wir jetzt aufschlagen, Römer 6, Vers 17. In Römer 6, Vers 17 will Paulus zeigen, wie wir in der Versuchung obsiegen können. Er hat gesagt, wir müssen uns befinden auf einem gewissen Fundament, auf dem Fundament von Tatsachen. Jesus hat schon einiges getan. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm auferstanden. Das sind jetzt Tatsachen, auf denen wir stehen dürfen. Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden und haben das in der Taufe bezeugt. Das sagt er in Römer 6. Und dann sagt er, wenn dem so ist, dann sind wir imstande, zur Sünde in der Versuchung Nein zu sagen. Wir verzichten darauf, unsere Glieder, unsere Leibhaftigkeit für die Sünde einzusetzen. Wir wollen nicht unsere Wünsche auf verkehrte Weise, auf Einladung des Feindes oder der Sünde, wir wollen nicht unsere Leibhaftigkeit dafür einsetzen, sondern wir wollen unsere Fähigkeiten, die Gott uns mit dem Leib und mit dem Heiligen Geist uns gegeben hat, wir wollen diese Fähigkeiten für den Dienst für Jesus Christus aufheben. Und wir wollen ihm zur Verfügung stehen, nicht der Sünde. Tun müssen wir etwas. Die Frage ist, was? Diener sind wir, Sklaven sind wir, sagt er in Römer 6. Frage ist nur, welches Sklaven wir sind. Sklaven der Ungerechtigkeit oder Sklavendiener der Gerechtigkeit? Wir sollen also uns dem Herrn zur Verfügung stellen. Und er ruft dazu auf, uns selbst und unsere Glieder dem Herrn zur Verfügung zu stellen, zu seinem Dienst. Und dieser Dienst ist allumfassend. Alles, was wir tun in unseren Tätigkeiten, alles, was unsere Bewegungen umfasst, alles, was sie umfassen, soll für ihn getan werden. Alles, was ihr tut, oder ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut es im Namen, im Auftrag unseres Herrn, wie wenn wir von ihm beauftragt worden wären. Und dieser Auftrag befindet sich im Wort Gottes. Paulus dankt dem Herrn, dass der Dienst der Sünde Vergangenheit ist, dass er vorbei ist. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber ihr gehorchtet in der Bekehrung. Ihr gehorchtet von Herzen dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet. So wie Paulus die Christen dem Wort Gottes übergibt, so sagt er hier, sind wir einmal dem Wort Gottes übergeben worden, anvertraut worden. Das heißt, das Glaubensleben beginnt dadurch, dass wir auf das Wort Gottes aufmerksam geworden sind und ihm verpflichtet wurden. Wer Christ werden will, dem muss nahegelegt werden, dass er auf den Ruf Jesu zu hören hat und auf keinen anderen Ruf. Er soll sich von Jesus rufen lassen, von seinem Reden. Paulus spricht von einem Muster der Lehre. Der Ruf Jesu und alles, was dieses beinhaltet, ist Lehre, ist Autorität, ist vollmächtige Aussage Gottes, verpflichtet uns Menschen, ja, ist Gesetz für uns. Das Evangelium ist unser Gesetz, das heißt, es verpflichtet uns, nimmt uns in die Pflicht. Paulus sagt zu den Athenern, die sich selbst für weise hielten, nun gebietet Gott, an allen Enden, überall, Buße zu tun. Wir folgen nicht unseren eigenen ausgeklügelten Philosophien, wie die Athener das gern taten, sondern Gott hat gesprochen und das genügt. Und wir wollen uns nun jetzt unter seine Autorität stellen. Das beginnt in der Umkehr, wo wir uns diesem Rufen, diesem Wort verpflichtet sind, wissen. Aber es bleibt nicht dabei. Es ist nicht so, dass wir durch das Wort Gottes, durch das Evangelium zu Christus kommen und dann ist alles vorbei, dann ist alles erledigt. Da höre ich von einem Christen, einem Bruder, er wüsste nicht, wo er noch in der Bibel lesen sollte. Er hätte schon alles einmal gelesen. Nun, wenn er so spricht, dann frage ich mich, ob er wirklich gelesen hat. Denn wer die Bibel sorgfältig wenigstens einmal durchliest, der müsste doch auf die Wahrheit stoßen, dass das nicht genügt. Dass es gilt, immer wieder zu lesen. Die Bekehrung, in der wir dem Muster der Lehre des Evangeliums verpflichtet wurden, ist nur der Beginn eines Lebens unter dem Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes nimmt uns in seine Schule, führt uns hinter dem Hirtenstab unseres Herrn und ist imstande, sagt Paulus, uns das Erbe zu verleihen, wenn es einmal soweit ist. Wenn wir uns bewährt haben und der Herr uns heimholen will. Paulus übergibt Menschen dem Wort Gottes. Und wenn Christen, die mit der Sünde kämpfen, die mit Versuchungen kämpfen, einmal zurückschauen und dankbar werden für das Wort Gottes, dem sie verpflichtet wurden und sich neu, bereit sind, sich neu auszurichten nach diesem Wort, sich immer wieder übergeben lassen, diesem Wort übergeben lassen, dann wird es keine große Schwierigkeit sein, über die Sünde zu siegen. Das ist nämlich unser Fehler, dass wir vom Hirten aus der Schule laufen, dass wir von ihm weggehen. Aber wir wollen mit aller unserer Schwachheit, mit allen unseren Fehlern und Sünden immer wieder zurückkommen. Er nimmt uns auf. Und wir wollen auf ihn hören, auf seine Stimme, die in seinem Wort zu hören ist. Und wollen dann den Weg mit ihm gehen. Und dann können wir bewahrt bleiben. Nun will ich, bevor wir Kapitel 7 beginnen zu lesen, einen kurzen Überblick geben. Denn es kann sein, dass die meisten von uns nicht dort in Gladbach waren, als ich diese Kapitel 1 bis 5, 1 bis 6 dort besprach. Nach einem Eingang, das heißt nach den Versen 1 bis 17 in Kapitel 1, in welchen Paulus sein Interesse an den Christen in Rom beweist, zeigt, nachdem er das Thema seines Schreibens festgehalten hat in den Versen 16 und 17, es geht um die Gerechtigkeit Gottes in seinem Schreiben, in diesem Brief, um die Gerechtigkeit Gottes, die im Evangelium, der guten Botschaft von Jesus Christus, offenbart ist. Aber diese Botschaft, sagt er, ist offenbart im Evangelium, weil etwas anderes geoffenbart worden ist. Und diese Offenbarung wiederum ist zustande gekommen, weil sie eine andere Offenbarung nicht beachtet haben. Gott hat in der Schöpfung, wenn man auch kein Wort von ihm gehört hat, durch Prophetenmund oder von einem Israeliten, dem das Wort Gottes anvertraut war, wenn man auch dort kein Wort Gottes gehört hat, aber man hat die Schöpfung um sich her, darin ist geoffenbart etwas vom Wesen Gottes. Und diese Offenbarung hat man versäumt zu beachten. Und weil man das nicht getan hat, weil man nicht Gott in seinem Kennen, in seiner Erkenntnis festhalten wollte, behalten wollte, die Wahrheit unterdrückt hat und für sich selbst und die Sünde gelebt hat in allen ihren Formen. Deshalb ist der Zorn Gottes geoffenbart. Dieser Zorn Gottes, der geoffenbarte Zorn Gottes an verschiedenen Stellen, dient dazu, dem Menschen zu zeigen, zu warnen, dass ein Gericht kommt. Das Gericht wird dann der letzte Zorn Gottes sein, aber Gott warnt im Voraus, damit der Mensch nicht unter diesen Zorn kommt, sondern damit er flieht zu dem Heil, das Gott gleichzeitig anbietet im Evangelium. Wir haben also diese drei Offenbarungen nebeneinander. Römer 1, Verse 17, 18 und 19. Gott hat seinen Zorn geoffenbart, und dieser Zorn wird beschrieben in Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. In welchen Kapiteln Paulus zeigt, dass alle Menschen Gegenstand des Zornes Gottes sind. Denn keiner, ob er nun wirklich abtrünnig lebt oder als Rechtschaffener lebt, keiner kommt heran, reicht heran, Kapitel 3, Vers 23, an die Herrlichkeit, an das Wesen, an den Charakter Gottes. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen, aber niemand lebt dem Wesen Gottes entsprechend. Alle Menschen, auch der Jude, der Beste, kommen nicht heran, und wir sind also Schuldner vor Gott. Also in diesem ersten Hauptteil zeigt Paulus die Heillosigkeit des Menschen, bevor er dann auf das Heil selbst zu sprechen kommt mit Kapitel 3, Vers 21. Und diese Besprechung geht weiter bis zum Ende von Kapitel 5. Er zeigt uns, was es um dieses Heil ist, das Jesus Christus uns Menschen bringt. Es ist umsonst, ohne Leistung. Wir dürfen kommen, wie wir sind, aber wir werden auf keinen Fall bleiben, wie wir sind, sondern wir werden beschenkt werden mit dem Frieden Gottes, mit einer neuen Hoffnung. Und darauf dürfen wir uns freuen, rühmen, sagt er in Kapitel 5. Und im zweiten Teil von Kapitel 5 schließt er ab in dieser ganzen Besprechung mit einem Hinweis auf die Größe dieses großen Heils, das wir alle brauchen, seit Adam und Eva im Garten Eden sündigten. Er geht zurück bis auf Adam, der verantwortlich war für das, was dort geschah. Ein Mensch dient dazu, die ganze Miserie, in der wir alle stecken, einzuführen. Aber einer genügt, um diesem ganzen Sündenstrom, der sich von dort her ergossen hat, entgegenzuwirken, sodass alle, die davon betroffen sind, von allen ihren Übertretungen, nicht nur von einer Übertretung, frei werden können, gereinigt werden können. Deshalb schließt er ab mit dem Wort, wo die Gnade, wo die Sünde reich geworden wurde, da ist die Gnade überreich geworden, viel reicher. In Kapitel 6 haben wir dann den dritten Hauptteil des Briefes. In Kapitel 6, das heißt beginnend mit Kapitel 6, in den Kapiteln 6 bis 8 bespricht er die Frage, wie ein Christ, wie ein Gerechtfertigter, wie jemand, der dieses Heil empfangen hat, wie er nun in diesem Heil lebt. Wie lebt jemand, der vom Heil in Jesus Christus erfasst worden ist? Er ist gerechtfertigt worden, das heißt, ihm sind die Sünden vergeben. Wie geht es nun weiter? In Kapitel 6 sagt er, man muss nicht weiter in der Sünde leben. Das kommt nicht in Frage. Er zeigt uns, warum nicht und wie es nicht nötig ist. Aber dann muss er noch etwas nachholen. Denn er hat in den vergangenen Kapiteln von Sünden und von Sünde gesprochen. Nun gilt es, hierzu noch etwas mehr zu sagen. Er hat schon gezeigt, dass unsere Sündhaftigkeit auf Adam zurückgeht und dass Christus die Antwort darauf ist. Aber wie sieht das nun im Praktischen aus, wenn wir, die wir noch nicht angekommen sind, noch nicht vollkommen sind, noch nicht vollendet sind, wie wir jetzt fertig werden mit dieser Sünde? Paulus hat von Gesetz gesprochen, denn er hat dauernd den Juden vor Augen, den es auch in Rom in der Gemeinde gibt und der sehr stark vom Alten Testament herkommt in seinem Denken, auch wenn er das Evangelium angenommen hat. Aber der Rahmen seines Denkens ist gleichsam gegeben und er kommt ihm entgegen. In Römer 7 zeigt er nun, wie ein durch das Blut Jesu Gerechtfertigter fertig wird mit Gesetz, mit dem Gesetz Moses, und mit dem Gesetz der Sünde. Wie sieht die Begegnung mit diesen zwei Gesetzen aus? In Kapitel 8 wird er die Antwort geben auf Fragen, die durch diese Besprechung aufkommen. Kapitel 7 und 8 müssen in einem durchgelesen werden, um den Zusammenhang zu bekommen. Sonst werden wir Kapitel 7 nicht verstehen. Kapitel 7 ist nur ein Teil davon. Deshalb sollte man morgen Abend eigentlich zurückkommen, wann wir Kapitel 8 besprechen wollen. Kapitel 8 bildet eigentlich einen gewissen Höhepunkt im ganzen Römerbrief. Die Fortsetzung ist naturgemäß in Kapitel 12. Und diese Fortsetzung soll dann am Dienstag erfolgen. Wie leben Gerechtfertigte im Alltag, in der Gemeinde, im Alltag und von Tag zu Tag, in der Beziehung zum Staat und so weiter. Das soll uns dann bis Freitag beschäftigen, mitsamt dem Ende, dem Schluss des Briefes in Kapitel 15 und 16. Wir kommen jetzt zu Römer 7. Das Heil ist ja das Thema des Römerbriefes. Und in Kapitel 7 geht es um das Heil, das Gesetz, und die Sünde, oder? Das Heil in Christus, das Gesetz Moses und das Gesetz der Sünde mit seinen Folgen. Was ist es um diesen Dreieck im Leben eines, der bereits Vergebung bekommen hat, der bereits ein Kind Gottes ist, in der Familie Gottes? Er ist von diesen beiden noch nicht ganz frei, dem Gesetz enthoben und dennoch nicht ganz los vom Gesetz. Wir fangen an zu lesen. Oder vielleicht sollte ich uns einen kleinen Überblick geben, damit wir wissen, wohin es geht. Das ist auch eine Hilfe. Es ist manchmal gut, wenn nicht nur der Fahrende die Route kennt, die man mit dem Auto fährt, sondern auch die Insassen wissen, wo es hingeht. Manchmal können sie sich ihm ruhig anvertrauen. Aber vielleicht ist es auch dieses Mal eine Hilfe, wenn Sie wissen, wo die Reise hingeht in Kapitel 7. Kapitel 7 kann in 4 Teile aufgeteilt werden. Kapitel 6 lässt sich sehr leicht in 2 Teile einteilen, nebst einer kurzen Einleitung. Kapitel 7 hat deutlich 4 Teile. Die ersten 6 bilden ganz offensichtlich einen ersten Teil, in dem Paulus sagt, die alte Beziehung zum Gesetz ist vorbei. Das ist die Zusammenfassung dieser Verse. Ab Vers 7 scheint er sagen zu wollen, die alte Erfahrung mit dem Gesetz war sehr lehrreich. Ab Vers 14 scheint er sagen zu wollen, die neue Erfahrung mit dem Gesetz ist ernüchternd. Und am Schluss, in den Versen 21 bis 25, bespricht er Ergebnisse. Was ist das für ein Bild, das wir jetzt am Schluss haben? Also zuerst die ersten 6 Verse. Die alte Beziehung zum Gesetz ist für einen Gerechtfertigten vorbei. Wenn ich Gerechtfertigter sage, dann meine ich damit jemanden, dem die Sünden vergeben sind. Nach Kapitel 4 ist das die Bedeutung. Ich könnte noch mehr darüber sagen, aber das ist eine gute Zusammenfassung. Römer 7, Vers 1. Seid ihr darüber in Unkenntnis, Brüder? Denn ich rede zu Gesetzeskundigen, dass das Gesetz über den Menschen Herr ist für die Länge der Zeit seines Lebens. Paulus ist ein guter Lehrer. Er weckt Aufmerksamkeit mit einer Frage. Die Frage kann verschieden gebraucht werden. Hier fragt er sich, kennt ihr das Wesen des Gesetzes überhaupt? Wenn nicht das Gesetz Moses, dann kennt ihr aber doch das Landesgesetz. Und ihr kennt andere Gesetze innerhalb der Gesellschaft. Ihr wisst, dass grundsätzlich, wenn man als Bürger in einem Land wohnt, oder wenn man als Israelit im Volk Gottes aufgewachsen war, dass ein Gesetz in diesem Raum lebenslängliche Gültigkeit hat. Wenn man Israelit ist, dann ist man bis zum Ende seines Lebens unter dem Gesetz. Und wenn man ein Römer ist, dann ist man bis zum Ende seines Lebens unter dem Gesetz Roms, es sei denn, man ausziehen würde in ein anderes Land. Aber solange man in diesem Staat ist, ist man lebenslänglich dem Staat verpflichtet nach seinem Gesetz. Seid ihr darüber in Unkenntnis, Brüder? Wenn ihr jetzt Einwände habt und er merkt oder er vermutet sie in seiner Seele, er kennt seine Juden, er kennt auch andere und er weiß, wie sie reagieren, er hat genug Gespräche mit ihnen geführt. Immer wieder hat er diese Einwände vermutet und hat dazu Stellung genommen. Und an dieser Stelle, nachdem er mit Römer 6 fertig ist, vermutet er wieder Einwände, Argumente. Man ist nicht ganz zufrieden. Und dieses Mal tadelt Paulus ein wenig. Wenn jemand einen Einwand hat, der ist nicht ganz zufrieden, könnte es daher rühren, dass er nicht genügend über das Wesen Gesetz weiß? Man sollte eigentlich wissen, was es um Gesetz ist. Dass das Gesetz über den Menschen Herr ist für die Länge der Zeit seines Lebens. Denn, jetzt gebraucht er ein Beispiel. Wir haben es hier nicht nur mit Gesetz als solchem zu tun, sondern wir haben es mit Herrschaft des Gesetzes zu tun. Das ist die Auswirkung dessen, dass wir unter einem Gesetz sind. Wir könnten ein Gesetz haben, aber niemand hat eine Beziehung zu diesem Gesetz. Entschuldigen Sie. Wer aber ein Bürger ist einer Gesellschaft, das eine gewisse Gesetzmäßigkeit hat zur Regelung der Beziehungen, der muss dann mit der Herrschaft dieser Regeln rechnen. Dass das Gesetz über den Menschen Herr ist für die Zeit seines Lebens, denn die dem Manne unterstellte Frau ist mittels des Gesetzes an den lebenden Mann gebunden. Weil beide unter dem Gesetz sind. Und weil die Beziehung von Mann und Frau entsprechend ist, ist der Mann nun Herr der Ehe, weil beide unter dem Gesetz sind. Wir haben also Gesetz und Mann und Frau, dreierlei. Wir haben das Gesetz Gottes, die Herrschaft, die sich daraus ergibt im Bilde des Mannes, und dann den, der unter das Gesetz gestellt ist und unter die Herrschaft im Bilde einer Frau. Zunächst also stellt die Frau den Israeliten dar und der Mann die Herrschaft des mosaischen Gesetzes. Denn die dem Manne unterstellte Frau ist mittels des Gesetzes an den lebenden Mann gebunden. Sollte der Mann aber sterben, ist sie dem Gesetz des Mannes enthoben. Nicht, dass das Gesetz weg wäre, sondern sie ist nicht mehr unter ihrem Manne, weil der Mann gestorben ist, die Ehe ist also aufgelöst. Und so ist die Frau, trotz dessen, dass sie lebt, nicht mehr an dieser Stelle dem Gesetz verpflichtet. Denn die Ehe ist gestorben, weil der Mann gestorben ist. Das ist das Bild. Das, wovon und das, was abgebildet wird, die Beziehung zum Gesetz. Das Gesetz ist noch da, aber diese Person ist nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Sollte der Mann aber sterben, ist sie dem Gesetz des Mannes enthoben. Dann wird sie also, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Eine sehr wichtige Aussage. Sie hat Wert für das Evangelium, das Paulus verkündet. Paulus will dem Juden klar machen, ich bringe nicht einfach so eine Botschaft in Gegensatz zum Gesetz. Nein, ich kann Gerechtigkeit durch Jesus Christus anbieten, weil Jesus an unsere Stelle es so geführt hat, dass wir alle dem Gesetz gestorben sind und ihm also enthoben sind. Und nun können wir eine neue Verbindung eingehen. Nicht rufe ich auf zu einer neuen Religion nebst der Religion Israels, sondern die Religion Israels ist vorbei. Ja, sie mündet in das Evangelium. Das will er jetzt zeigen. Wäre es anders, dann wäre ich genauso schuldig wie eine Frau, dessen Mann noch lebt. Sie ist noch verheiratet mit ihm, die Ehe ist nicht aufgelöst. Und sie würde sich jetzt mit einem anderen verbinden. Und ich würde auch so schuldig werden, wenn ich aufrufen würde, kommt zu Jesus. Und man wäre immer noch dem Gesetz Moses verpflichtet. Das wäre Ehebruch, das dürfte ich nicht tun. Er sorgt also dafür, dass im Denken des Juden, der wichtig ist für die Weltmission, in den Augen von Paulus, Kapitel 1, er will also dafür sorgen, dass beim Juden, beim christlichen Juden, das Fundament klar ist, sodass das Fundament für alle Missionszeiten gelegt ist und gute Arbeit getan werden in aller Weltmission. Es ist wichtig, dass wir ein klares Fundament haben, dass wir wissen, wie sich das Evangelium zu anderen Religionen verhält, einschließlich des Judentums. Sollte der Mann aber sterben, ist sie vom Gesetz frei, zweiter Teil von Vers 3, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Und so, meine Brüder, er spricht in Liebe zu ihnen, ist es auch bei euch. Ihr wurdet dem Gesetz getötet, ihr seid gestorben, durch den Leib des Christus. Christus, Gott in Menschengestalt, Gott mit einem Körper, ist an einem Kreuz gestorben, als Sündloser für Sünder, ein Gerechter für Ungerechte. 1. Petrus 3, Vers 18. Und deshalb sind wir in Christus, weil er sein stellvertretender Tod war, gestorben, dem Gesetz gestorben, den Forderungen Gottes gestorben. Und das Gesetz hat jetzt keine Anforderungen an mich mir zu stellen. Durch den Leib des Christus seid ihr dem Gesetz getötet, weil Christus getötet wurde am Kreuz. Um eines anderen zu werden, nicht um ledig zu bleiben und jetzt für sich selbst zu leben, sondern um eine neue Verbindung einzugehen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, auch nicht die Frau. Es ist nicht gut, dass ein Mensch nur frei werde vom Gesetz Moses. Er braucht einen Hirten. Er braucht geistlich einen Mann, wie eine Frau einen Mann grundsätzlich braucht. Das ist von der Ehe, von Gott so geplant und es sitzt in uns. Jeder von uns will mal heiraten, wenn er noch nicht so weit ist. Es ist eingebaut. Wenn es anders kommt, dann ist es eine besondere Führung im Blick auf das, was noch kommt. Eine andere Welt kommt, in der niemand heiraten wird. Und diese kündigen schon den Zustand an. Sie sind Propheten, ledige, Witwen und ledige sind Propheten, weisen hin auf die Kraft Gottes, die kommt. Denn es braucht die Kraft Gottes, um als Witwe, als Witwer, als Lediger hier in dieser Welt zu leben. Für welche Welt die Ehe ja geplant war. Es ist nicht gut, dass man alleine bleibt. Auch nicht als gerechtfertigter Sünder, nein. Man soll vermählt werden mit Jesus, der für uns starb und dann wieder auferstand. Er lebt jetzt und steht zur Verfügung, zur Vermählung, zur Verfügung. Um eines anderen zu werden, der von den Toten auferweckt wurde. Wozu? Wozu die Vermählung? Nun, wozu irgendeine Vermählung? Das ist der Beginn einer Familie. Damit Frucht daraus entsteht. Der Mensch wurde für die Fruchtbarkeit geschaffen. Die Menschheit als solche, die von 1. Mose 1 herrührt, und auch die zweite Menschheit, die von Christus herrührt, ist für Frucht geschaffen und deshalb zum Dienst. Kein Christsein ohne Dienst, ohne Frucht tragen. Jede Rebe trägt Frucht, sagt Jesus. Und wenn sie nicht Frucht trägt, ist sie bereits abgestorben und darf im selben Moment entfernt werden. Muss entfernt werden. Aber jede Rebe, die noch Leben hat, bringt Frucht, weil sie am Weinstock angeschlossen ist. Und der Weinstock ist Leben. Ich bin der Weinstock, ich bin das Leben. Und dieses Leben treibt in die Reben hinein. Jeder Christ bringt Frucht. Wenn er nicht Frucht bringt, ist er nicht Christ. Nicht, dass die Frucht immer zu sehen wäre von uns Menschen. Aber Jesus sagt es. Jede Rebe bringt Frucht. Um Frucht zu bringen, sind wir in den Weinstock gekommen, in den Ölbaum eingepfropft worden, um Frucht zu bringen zur Ehre unseres Herrn. Um eines anderen zu werden, der von den Toten auferweckt wurde. Hier wiederholt er ja eigentlich nur, was er in Kapitel 6 schon gesagt hatte, dass wir uns in den Dienst stellen sollen, damit wir Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleisch waren, jetzt kontrollieren Sie vielleicht Ihre Übersetzungen, es könnte sein, dass die 84er revidierte Ausgabe bereits hier ausgebessert hat. Die alte Luther-Übersetzung hatte hier fleischlich, oder war es im Fleisch? Nein, in Kapitel 8 hieß es fleischlich. kann sein, dass es hier richtig ist. Auf jeden Fall soll hier zu lesen sein, genau wie in Kapitel 8, im Fleisch. Sonst kommen wir auf Glatteis. Als wir im Fleisch waren, bevor wir zu Jesus Christus kommen. Wir sind alle im Fleisch, aber wir sind nicht so im Fleisch, wir leben nicht so im Leib, als wäre der Leib unser letztes Zuhause, unser eigentliches Zuhause. Sterben wir und verlassen wir diesen Leib, dann sind wir unabhängig vom Leib. Wir leben weiter, weil wir neue Menschen geworden sind und wir gehen hinüber in die Welt Gottes. Wir sind also nicht abhängig von diesem Leib. Aber ein Nichtchrist hat diese Hoffnung nicht und fühlt sich abhängig vom Leib und muss diesen Leib bewahren. Denn was hat er sonst? Nichts. Und das Leben in diesem Leib ist für ihn das Wichtigste. Sprechen Sie mal mit Unbekehrten, kommen Sie auf den Arbeitsplatz. Nun, ich bin dankbar, bin noch gesund. Nun, das ist das Wichtigste. Merken Sie? Das ist das Wichtigste. Da ist man zu Hause. Man erzählt uns, im alten Indien im Norden gab es eine Brücke. Und da hatte jemand einen Spruch angebracht. Diese Welt, das Leben, ist eine Brücke. Gehen Sie hinüber, aber bauen Sie nicht Ihr Haus darauf. Auf einer Brücke baut man nicht Häuser. Man fährt oder geht hinüber. Eine Passage, ein Weg, den man überschreitet, hinter sich bringt. Aber man wohnt nicht dort. Man wohnt dann wieder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Der Nichtchrist wohnt, hat seine Wurzeln in diesem Leib, in diesem Fleisch. Und er ist in Wirklichkeit in diesem Fleisch. Und Paulus sagt, wir alle waren einmal da. Unser Fleisch war unser Zuhause. Und nicht Gott. In 5. Mose heißt es, dass er eine Wohnung und Zuflucht ist. Eine Wohnung und Zuflucht ist Gott, der von alters her ist. Und unten sind ewige Arme. Wir sind zwar im Fleisch vorübergehend, aber wir sind nicht zu Hause im Fleisch. Das heißt, wir sind nicht abhängig davon. Wir können ihn abgeben. Wir sind heute, was das Zuhause betrifft, Kapitel 8, im Geist, im Heiligen Geist. Er ist unsere Welt. Bevor der Frosch ein Frosch ist, lebt er im Wasser. Aber dann reift er an zu einem Frosch und lebt auf dem Lande, kann ins Wasser steigen, aber seine Welt ist die Luft und die Erde. Die Luft eines Fisches oder einer Kaulquabe ist das Wasser. Früher war unsere Luft, unser Element, unser Lebenselement, das Fleisch, diese Welt, die ganze Umwelt des Leibes. Aber jetzt ist unser Element, Lebenselement, in dem wir verwurzelt, verzahnt sind, aus dem wir unsere Quellen beziehen oder welchen die Quellen sind, von denen wir Lebenswasser beziehen, der Heilige Geist, der Himmel. Wir sind im Himmlischen versetzt, ins Himmlische versetzt worden, als wir im Fleisch waren, wirkten der Sündenleidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, das will er gleich erklären, durch das Gesetz aufkamen heißt, in der Begegnung mit einem Gebot oder Verbot wurde klar, was in uns steckte. Wenn kein Gebot da ist, ist zwar Sünde da, aber sie wird nicht offenbar. Aber das Gebot zeigt in der Übertretung des Gebotes, was eigentlich in uns ist, und dann wird Sünde offenbar, offensichtlich. Wirkten der Sündenleidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben, wie die Frau dem Gesetz enthoben ist, wenn ihr Mann gestorben ist, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollten wir Sklavendienst leisten, verpflichtenden Dienst, im Neuen, im Geiste, nicht im Fleisch, im Geiste und nicht im Älteren, im Geschriebenen. Nicht Buchstabe, leider so übersetzt. Es geht nicht um den Buchstaben. Das griechische Wort bedeutet Schreiben, das Geschriebene, das Gemalte. So heißt ein Buchstabe auch das Gemalte, das Geschriebene. Aber hier geht es um mehr als um einen Buchstaben. Hier geht es darum, dass es etwas mehr, dass es mehr gibt, als nur die Forderung Gottes in geschriebener Form. Das Gesetz kann fordern, Römer 8, aber es ist schwach, uns zum Gehorsam zu bringen. Kapitel 8, Vers 3, was das Gesetz nicht vermochte, weil es schwach war durch das Fleisch. Das geschriebene Gesetz kann zwar fordern, aber ist nicht imstande, uns zu neuen Menschen zu machen. Es ist Licht, aber nicht der Weg zur Beziehung, zur Versöhnung. Es deckt auf, aber nicht zu. Nicht im Älteren, nur in der Vorschrift, in der Forderung, im Geschriebenen, sondern die Forderung Gottes muss ins Herz hineingeschrieben werden und auch die Möglichkeit, ihm zu entsprechen. Mit dem Heiligen Geist kommt beides, der Gott, der das Gesetz gegeben hat, und der Gott, der imstande ist, das Gesetz zu halten. Jesus ist dieser Gott, er hat das ganze Gesetz gehalten, und wenn er in uns hineinkommt, dann sind wir imstande, den Willen Gottes zu tun. Konzentriertes Evangelium, nicht wahr? Wir lesen weiter. Wir kommen zum zweiten Abschnitt dieses Kapitels. Wir haben gesehen, die alte Beziehung zum Gesetz ist vorbei. Eine neue ist eingetreten. Aber jetzt gilt es noch, über eine Erfahrung zu sprechen, die man damals machte, als man noch unter dem Gesetz war. Diese alte Erfahrung mit dem Gesetz war eine lehrreiche Erfahrung und darf nicht außer Acht gelassen werden. Lesen wir diese Verse. Was werden wir also sagen? Ist das Gesetz Sünde? Es hat ja Übertretung hervorgerufen gleichsam. Ist es dann schlecht? Wenn man dauernd die Gebote übertritt, dann besser das Gebot wegtun, dann ist keine Übertretung. Drogenproblem. Also Drogen freigeben, da haben wir kein Problem mehr. Dann ist keine Übertretung. Sehen Sie? Das ist weltliche Pädagogik, nicht göttliche. Paulus sagt, das sei fern, das kommt nicht in Frage, nie und nimmer, nicht so. Es ist anders. Wir haben hier eine starke Gegenüberstellung. Es ist anders. Die Sünde kannte ich nicht, denn durchs Gesetz. Das Kind, das heranwächst, der junge Israelit, ist unschuldig, sagen wir. Das ist ein richtiger Ausdruck. Ist nicht schuldig. Keine Ahnung von Gut und Böse. Manche jungen Christen sind so wie die, die vom Hebräerschreiber angesprochen sind. Unmündig. Noch keine Ahnung von Gut und Böse oder wenig Ahnung. Bis man dem Wort des Lichtes Gottes begegnet und dann gezeigt wird, was in uns ist. Das Kind macht Erfahrungen mit Gebot. Der israelitische Junge macht Erfahrung mit dem Gesetz, das ihm vom Vater mitgeteilt wird. Und diese Erfahrungen sind lehrreich, bis er dann 12 oder 13 ist. Und dann wird er ein Sohn des Gesetzes und trägt Selbstverantwortung. Er weiß jetzt, wo er dran ist. Die Sünde kannte ich nicht, denn durchs Gesetz. Das Gesetz hat die Aufgabe zu zeigen, wie sündig wir sind, was wir nicht wissen, ohne dass Gott uns das zeigt. Wenn keine Grenzen da sind, dann wissen wir nicht, was Übertretung ist. Denn auch der Lust wäre ich mir nicht bewusst gewesen, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Interessanterweise benutzt Paulus das 10. Gebot, um zu zeigen, wie ihm deutlich wurde, dass er inwendig verdorben war, verderbt, ein sündiger Mensch. Nehmen wir einmal die ersten 9. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sie nicht anbeten, eine reine Ehe führen, niemanden töten, nicht stehlen und so weiter. Da kann man doch in der Gesellschaft bald kontrollieren, ob man das getan hat oder nicht. Wer will mir sagen, ich hätte gelüstet? Ich gehe an einem Auto vorbei, an einer schönen Dame. Wer weiß, ich habe meine Gesichtsmuskeln verraten nichts. Wer will mir sagen, du wünschtest wohl, das Auto wäre dein Auto, nicht wahr? Ich habe es alles verheimlicht. Aber beim letzten Gebot ist es, wie wenn ich vor Gott stünde. Kein Mensch kann mir da ins Herz schauen, aber er schaut ins Herz und mein Gewissen meldet, ja, ich ließ mich dessen gelüsten. An diesem Gebot ist ihm seine Sündhaftigkeit aufgegangen. Lass dich nicht gelüsten, aber nachdem die Sünde einen Anlass genommen hatte durch das Gebot, ich begegnete diesem Gebot, es wurde mir mitgeteilt irgendwann, und als ich diesem Gebot begegnete, merkte ich, dass in mir eine Kraft war, die so stark war, dass es mich gegen das Gebot führte. Und ich stellte fest, ich übertrete das Gebot. Paulus, um jetzt Klarheit zu haben, Paulus spricht von zweierlei Art von Sünde in Römer Kapitel 7. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, das heißt, lass dich nicht gelüsten, er lässt sich gelüsten, da hat er gesündigt. Da ist Sünde an der Übertretungsstelle. Wo die Grenze ist und er schreitet hinüber, an der Stelle ist Sünde. Aber Paulus weiß noch von einer anderen Sünde, die schon vorher da ist, die in ihm wohnt, in seinem Wesen, wie ein Schwergesetz, ein Fallgesetz. Das ist ein Teil seines Wesens scheinbar. Und diese Sünde führt ihn zur Sünde. Die Sünde vor der Sünde. Das Gesetz kommt und zeigt ihm, wie schnell er eine Sünde begeht, damit er merkt, dass vorher schon eine Kraft da war, die dorthin tendierte. Aber nachdem die Sünde einen Anlass genommen hatte durch das Gebot, bewirkte sie in mir jede Lust und er war hilflos. Da stellte sich heraus, wie schwach ein Mensch ist, Gottes Willen zu tun. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot, gleichsam tot. Er wusste nicht um Gelüste. Er war unschuldig, wie ein Kind. Aber als das Gebot gekommen war, lebte die Sünde auf. Diese Sünde in mir, in meinem Wesen. Da lebt etwas auf in mir. Das Gebot sagt, du sollst nicht. Und diese Sünde zeigte ihre ganze Rebellion gegen den Gott, der es verboten hatte. Und hier kommt eine Kollision zwischen dem Wesen des Menschen, das von Adam herrührt, Kapitel 5, und dem allmächtigen Gott, der das Gesetz gegeben hat, das eigentlich nicht nur für den Juden gedacht war, sondern für alle Menschen, Römer 3, Vers 19. Ich aber starb in meinem Gewissen, der Tod wurde mir verheißen. Ich kam unter das Todesurteil und das Gebot zum Leben, dieses erwies sich mir als eines zum Tode. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot, verführte mich und erschlug mich durch dasselbe. Und so ist das Gesetz heilig, ja, und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Nichts gegen das Gesetz. Es diente ja als göttliches Licht, um zu zeigen, wie dunkel ich war. Ist also ein Gutes mir zum Tode geworden? Nie und nimmer. Sondern es war die Sünde, damit sie als Sünde offenbar würde, ins Licht käme, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot, das Licht Gottes. Die alte Erfahrung mit dem Gesetz war also sehr lehrreich. Man weiß jetzt, wer man ist. Man weiß mehr über Gott und seine Forderungen, seine Heiligkeit. Man weiß, dass man nicht imstande ist, den Willen Gottes zu tun. Und jetzt gehen wir über von der Vergangenheitsform zur Gegenwartsform. Paulus hat bis jetzt gesagt, wie es war. Ich habe diese Erfahrung gemacht und jetzt wird er in der Gegenwartsform sprechen. Er ist ja Christ, Missionar, Apostel und beschreibt eine neue Erfahrung als Christ. Aber eine Erfahrung, die nicht immer gemacht wird, aber wann die Versuchung kommt und wann er nicht standhält, dann sieht sie so aus, wie er es jetzt beschreibt, in den Versen 14 bis 20. Das ist die eine Seite des Christseins, nicht die ganze. Und er will scheinbar sagen, die neue Erfahrung mit dem Gesetz ist ernüchternd. Gesetz hier, die ganze Forderung Gottes. Auch im Neuen Testament hat es Gebote. Wir sind uns dessen bewusst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist neu aufgelegt im Neuen Testament mit dem Evangelium. Und es gibt noch andere Dinge, die wir zu beachten haben. Es sind also Forderungen da. Und wir begegnen diesen Forderungen und stellen immer wieder fest, wie Paulus damals, dass wir nicht imstande sind, von uns aus dem Willen Gottes zu entsprechen. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Es kommt von einem Gott, der Geist ist, der nicht abhängig ist von dieser Welt und den Dingen dieser Welt. Dieses Gesetz ist von dem Himmel in die Erde, in die Welt der Erde gekommen, um zu zeigen, wie die Sünde hier auf der Erde waltet. Das Gesetz selbst ist göttliches, geistliches Licht. Ich aber, ich bin Fleischherrn, nicht fleischlich, Fleischherrn, das heißt leiblich und damit behaftet mit allen Schwächen, die damit zusammenhängen. Unter die Sünde verkauft, hieran stoßen sich einige Ausleger und Reichgottesarbeiter, sodass man dazu übergegangen ist, zu sagen, das kann nicht von einem Christen gesagt werden. Folglich ist dieses nicht die Erfahrung eines Christen, schon gar nicht des Apostels. Das muss etwas anderes bedeuten. Ich unternahm aus einem gewissen Grund eine Reise einmal im Flugzeug mit einigen Brüdern, Kollegen der Hochschule in Basel. Und wir sprachen über diese Problematik, denn einer von ihnen war gerade dabei, eine Doktorarbeit darüber zu schreiben. Und ich versuchte aufzuzeigen, dass die These, die er vertrat, nicht richtig war. Denn was Paulus hier in Römer 7 sagt, sagt er nicht nur in Römer 7. Das ist dasselbe, was er in Galater 5, Vers 17 sagt. Und da ist es offensichtlich, er spricht vom Gläubigen, vom Christen. Der Geist streitet wieder das Fleisch und das Fleisch streitet wieder den Geist, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ein Christ ist immer ein Untertäniger, aber er wählt seinen Chef. Das ist der Vorteil. Aber er muss immer einem Chef gehörig sein. Will er es gut haben beim einen, dann wählt er den. Will er aber es besser haben bei dem anderen, dann wählt er den. Das ist, was Paulus hier sagt. Und er sagt zudem, solange ich in diesem Fleisch bin, in diesem Körper bin, wird es so sein, dass ich gleichsam wie ein Sklave auf dem Markt verkauft bin und ich kann nicht frei werden aus dieser Lage. Das heißt nicht, dass ich sündigen muss. Das heißt, nur solange ich in diesem Körper bin, werde ich es mit dieser Kraft zu tun haben, die in mir wohnt. Und ich komme nicht los von dieser Kraft. Das heißt, sie kann nicht entwurzelt werden. Ich werde ständig mit ihr zu tun haben. Tag und Nacht, kein Urlaub. Ich bin gleichsam wie ein Verkaufter. Denn was ich bewirke, kenne ich nicht und anerkenne auch nicht. Ich bin nicht einverstanden, denn nicht was ich will, dieses tue ich, sondern was ich hasse, dieses übe ich aus. Wann? Wann er einwilligt in eine Versuchung, dann sieht das so aus. Er willigt nicht immer ein, aber er merkt, dass das geschieht. Er beschreibt, was geschieht, wenn man sündigt. Wenn aber das, das ich nicht will, dieses ich ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es edel ist. Aber nun bewirke nicht länger ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Die Sünde bringt mich dazu, dass ich eine Tatsünde begehe. Ich merke also, dass in mir etwas wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Nicht, dass das Fleisch, der Leib, sündig wäre. Aber solange ich in diesem Fleisch bin, wohnt nicht dieses Gute, das ich mir wünschte, sondern die Tendenz zum Bösen. Gutes nicht wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Übrigens merken wir, Gutes nicht wohnt. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, das auszuführen. Galater 2, 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Dennoch lebe ich, doch nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Es ist nicht so, dass ich den Heiligen Geist habe als Christ und neues Leben habe. Das ist befremdend vielleicht für einige. Paulus sagt, ich lebe, aber nicht ich, Paulus, lebe. In mir wohnt nichts Gutes, es bleibt, wie es war. Nicht ich bin wiedergeboren. Was ist denn Wiedergeburt? Wiedergeburt ist der Zustand, der entsteht, wenn Gott das Leben in einen Menschen hineinkommt, der des Todes würdig ist. Er bleibt, was er war, in seiner totalen Verderbtheit. Er wird nicht verändert. Aber die Tatsache, dass Gott in ihn hineinkommt, verändert sein ganzes Wesen. So haben wir also zweierlei in einem Menschen. Die Sünde, die von Geburt an in ihm wohnt, und die neue Kraft Gottes. Und der Sieg entsteht dadurch, dass man Gott Raum gibt. Gott, Galater 5, Vers 17, kämpft gegen diese Tendenz, dieses Gesetz, das immer Richtung weg von Gott drängt. Gott geht dagegen an und ich werde Sieger. Sieg ist Geschenk. Ich freute mich so über das Wort unseres Bruders. Es war eine kleine Stelle, aber sie war sehr, sehr wichtig. Wenn ich nicht verstehen kann, kann ich mir das erbeten. Wir leben vom Geschenk. Alles stellen wir Schwachheit fest. Nicht versuchen, ins Gebet gehen. Römer 8, Vers 26. Wenn wir Schwachheit feststellen, was tut der Heilige Geist? Ja, wir sind vom Heiligen Geist erfüllt und dann sind wir kraftvoll und dynamisch und wir haben Power, nicht wahr? Nee, sagt Paulus, wir bleiben schwach. Aber der Heilige Geist nimmt sich unsere Schwachheiten an. Ja, also, er gibt Power, ja, Kraft. Nee. Er nimmt uns als Schwache hin zum Thron der Gnade, bringt uns das Beten bei. Ja, das Flehen, denn Flehen ist mehr als Beten. Flehen ist Bitten im Zeichen der Abhängigkeit. Wir wissen uns in unserer Schwachheit ganz abhängig von diesem Herrn, der allein Leben ist. Und er schenkt es mir. Sieg über Sünde ist Geschenk. Aber gehe ich nicht diesen Weg, dann sieht es so aus, wie hier in Römer 7 beschrieben. Aber nun bewirke nicht länger ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Gutes nicht wohnt. In mir, dem Christen, wohnt nichts Gutes. Das muss ich mir sagen, immer wieder. Nichts, ich habe keine Mittel, um Gott zu gefallen. Ich kann mich nicht bemühen, ihm zu gefallen. Ich bin ganz von ihm abhängig. Aber wenn ich mich ihm hingebe, dann ist obsiegendes Leben möglich. Das wollen wir dokumentieren. Deshalb wollen wir beten, dass Jesus in unserem Leben zu sehen sei. Und wir attraktiv werden für Jesus, hinweisend auf ihn. Aber ich muss zum Schluss eilen. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt, in meinem Fleisch Gutes nicht wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber das Bewirken des Edlen finde ich nicht. Eine sehr ernüchternde Feststellung. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Schlechte, das Faule, das ich nicht will, dieses übe ich. Wenn aber das, das ich nicht will, dieses ich ausübe, bewirke nicht länger ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Was sind nun die Ergebnisse? Was ist das Schlussbild, das uns hier jetzt begegnet? Es werden die Fäden etwa zusammengezogen, einige Schlussbemerkungen gemacht. So finde ich dann, das Gesetz, dass bei mir, der ich das Edle ausüben will, bei mir das Schlechte vorhanden ist. Das Böse ist also wie ein Gesetz, das bestimmt das fordert. Du musst sündigen. Paulus stellt das fest, das ist ein Ergebnis. Denn ich habe Freude am Gesetz Gottes. Der Heilige Geist wohnt in ihm, hat Freude am Herrn. Aber er stellt fest, in mir ist nichts fähig, dem Herrn Freude zu machen. Denn ich habe Freude am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meines Denkens Krieg führt und mich nimmt und zu einem Gefangenen des Gesetzes der Sünde macht, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich befreien aus diesem Leibe des Todes? Die Antwort kommt nicht im Klartext. Sie ist selbstverständlich, beziehungsweise wird vielleicht aufgehoben bis Kapitel 8, aber inzwischen weiß Paulus um die Antwort. Sie ist ihm nicht verborgen und er ruft einfach schnell aus: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich bleibe im Leibe dieses Todes und kann in diesem Leib Gott danken. Aber mehr davon morgen, wo vom Heiligen Geist die Rede ist, in Kapitel 8. Aber jetzt Ergebnis, Zusammenfassung. Dann leiste ich also Sklavendienst. An zweifachen. Ich selbst, einerseits mittels des Denkens, der Vernunft, des Denksinnes, dem Gesetz Gottes. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, habe ich Freude am Herrn und diene dem Herrn. Ich leiste ihm Sklavendienst, ich gehöre ihm. Andererseits, mittels des Fleisches, leiste ich Sklavendienst dem Gesetz der Sünde, wann ich dorthin tendiere. Beides kommt vor im Leben eines Christen. Kapitel 8 bringt uns die gute Nachricht: Es muss nicht so sein. Wir sind noch immer sündig, aber wir müssen nicht in der Versuchung unterliegen. Und da wird der Weg gezeigt. Kapitel 8 beginnt mit einem schönen Vers und mit dem können wir heute Abend schließen. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Das will er zunächst einmal festhalten. Hier scheint er zurückzugreifen auf Tatsachen, die er schon angesagt hat, bevor er zu Kapitel 7 kam, als er das Heil als solches in Kapitel 3 und 4 besprach. Und Kapitel 5. Es ist gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Und mit dem können wir in den Abend und in die Nacht gehen und in alle Tage, bis wir dem Herrn begegnen, nicht wahr? Christus ist für uns gestorben, wir gehören ihm, und wenn wir in Christus sind, wissen wir, wir werden ihn sehen, wenn wir sterben. Aber es ist uns so sehr, um die zu tun, die ihn noch nicht kennen. Und da denken wir wieder an diesen Mann, der dem Tod entgegengeht. Er heißt, so wie ich heiße, Janssen. Es ist uns um das Seelenheil derer zu tun, denn in Christus allein ist das Heil. Wir wollen eine kurze Zeit der Anbetung anschließen. Es geziemt sich, nachdem wir Gottes Wort gehört haben, dass wir anbeten und diesen Gott anbeten, der so viel für uns getan hat und in unser Leben hineingekommen ist, sodass wir gerade dort, wo diese Nacht der Sünde herrscht, gerade dort einen Tag eingeführt hat, sodass seine Ehre größer wird auf dem Hintergrund unseres Nichtkönnens. Auf diesem Hintergrund lässt er sein Können aufleuchten. Dafür wollen wir danken.
Wunder der Gnade Jesu, größer als all meine Sünden. sie beschreiben, preisen, was in mich fehlt. Sie nimmt hinweg meine Bürde, Freiheit mein Geist gewinnt. Drum die wunderbare Gnade Jesu, ich verkünd.
Und vergleichlich wunderbare Gnade, wunderbar.